Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Interview.
Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute sprechen wir mit einem Unternehmen, ja, das eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat, aber nicht, weil es musste, sondern weil es wollte. Und wir sprechen über einen Markt, den ich so nicht auf dem Schirm hatte, der aber total offensichtlich ist. Und es war, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, bis ein Startup sich diesen Markt vornimmt. Bei uns zu Gast ist Dominik Läufgen. Er ist der Co-CEO und Co-Founder von Parkurion. Das Unternehmen sitzt nicht in Berlin und auch nicht in irgendeiner anderen großen Gründermetropole, sondern auf dem flachen Land zwischen Münster und dem Ruhrgebiet. Ja, und was man da Tolles bauen kann, das erklärt euch jetzt Dominik Läufgen, der Co-CEO und Co-Founder von Parkurion.
Startup Insider Daily. Interview.
Cool, ja, dann freue ich mich sehr. Dominik Läufgen ist hier, der Co-CEO und Co-Founder von Parkurion. Hallo Dominik.
Hallo, freue mich sehr, hier zu sein. Insbesondere auch deswegen, weil ich selber Hörer von diesem Podcast bin.
Ach, das freut mich umso mehr. Da hast du jetzt schon den ersten Bonuspunkt, dann wäre die Frage noch leichter heute. Nee, aber cool, dass wir sprechen, muss ich sagen. Macht Spaß, was ihr, oder ist spannend, was ihr macht. Ich hatte, als ich die Pressemeldung gesehen hatte und in die ersten Artikel, habe ich erst gedacht, es geht um Ladeinfrastrukturen. Aber das ist ein total misleading, weil ihr macht eine Lademittelplattform. Das ist was ganz anderes, ne?
Genau, es geht um Ladungsträger, Ladehilfsmittel, also am Ende des Tages um Europaletten, Gitterboxen, Einwegpaletten und Ähnliches.
Jetzt musst du mir erzählen, wie findet man daran Faszination? Weil ich verstehe natürlich, das ist total wichtig, aber das ist jetzt so eine Sache, die läuft bei mir immer so ein bisschen unter ferner Liefen. Aber wahrscheinlich ist der Markt gar nicht so klein, ne?
Das ist genau der Punkt. Also wie sind wir auf die Idee gekommen? Ich habe damals gemeinsam mit meinem Mitgründer, dem Dennis Maschmeyer, ebenfalls auch guter Freund von mir, zusammen diese Idee entwickelt. Er selber kommt aus der Branche und hat in diesem Bereich gearbeitet und hat einfach festgestellt, dass dieser Markt, der Ladungsträgermarkt, doch erheblich ineffizient funktioniert. Und ich als geborener ITler von der Ausbildung her habe da natürlich auch dann direkt das Potenzial mitgesehen, dort über Digitalisierung noch einiges bewegen zu können. Dann haben wir uns das Ganze natürlich angeguckt und ja, der Markt ist riesig. Also wenn man jetzt alleine mal nur die Europalette nimmt, dann sind dort über 500 Millionen Europaletten alleine von der EPAL, einer der Hauptorganisationen in diesem Bereich, unterwegs.
Und was genau sind da jetzt so die Blindspots? Weil ich habe auch gesehen, unter euren Referenzkunden war DHL, glaube ich, dabei, ne? Und da habe ich mich gefragt, die müssten doch diesen Bereich komplett perfektioniert haben. Das ist doch für die wahrscheinlich so tägliches Brot- und Buttergeschäft eigentlich, diese Paletten irgendwie richtig zu handeln.
Mit Sicherheit sind die professioneller aufgestellt als viele kleinere Unternehmen, aber eben halt an der Stelle auch an oftmals noch nicht digital. Das heißt, auch dort sind wir in der Lage, Mehrwerte zu generieren. Was tun wir konkret? Wir schaffen es eben über unsere digitale Handelsplattform, Angebot und Nachfrage, also Kunden von solchen Produkten und Hersteller dieser selbigen digital zusammenzubringen und so dafür zu sorgen, dass auf beiden Seiten erhebliche Potenziale in Sachen Zeit und Geld eingespart werden können.
Wie hat man sich so euren Alltag vorzustellen? Weil ich frage deswegen, ich hatte auf eurer Webseite auch Bilder gesehen, da sitzt ihr, glaube ich, mit dem gesamten Führungsteam oder Gründerteam sitzt ihr bei euch im Lager, habe ich den Eindruck, vor so einer immensen Wand von Paletten. Das heißt, es klingt so richtig, es wirkt so richtig sperrig und man braucht große Lagerflächen. Wie ist euer Alltag?
Tatsächlich ist das eher der Tatsache geschuldet, dass wir gerne unser Produkt, das wir täglich oder mit dem wir täglich arbeiten, quasi auch mit auf dieses Bild bringen wollten. Wir haben tatsächlich heute hier vor Ort keine Lagerflächen, sondern Ach so. Unser Job ist eigentlich eher ein Bürojob. Wir sind dort eben ja der digitale Intermediär zwischen den konkreten Herstellern und den Kunden.
Ich hatte die Sorge, ihr seid nur im Lager, ne? Deswegen die Frage.
Das sind wir nicht, tatsächlich nie, so gut wie nie.
Sind diese Preise von Paletten, sind die sehr volatil?
Definitiv ja. Also insbesondere im letzten Jahr hat man das vielleicht auch mitbekommen. Da hat es sogar die Palette bis in die Tagesschau geschafft. Denn dort hat es insbesondere durch die geopolitische Situation, Thema Russland-Ukraine-Konflikt, erhebliche Volatilität gegeben. Wir haben teilweise die Situation gehabt, dass eine neue Europalette über 30 Euro gekostet hat.
Ach, wow.
Was sehr großer Schluck aus der Pulle ist. Und die Preise haben sich mittlerweile wieder deutlich verringert. Und da ist es eben halt auch die Herausforderung, am Markt zu bleiben, sodass man dort stets halt zu fairen Marktkonditionen dann halt auch einkaufen kann.
Und euer Produkt, das gibt es schon. Ihr macht ja auch schon ganz beachtliche Umsätze. Aber was sind jetzt die Herausforderungen für euch gerade? Ist es dann die Kundenakquise? Und wenn ja, wie geht ihr eigentlich auf Kunden zu? Was ist denn so der USP oder der Mehrwert, den ihr da versprecht? Und ist es leicht oder sind das lange Sales-Zyklen?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir unser Produkt jetzt seit 2020, seit unserer Gründung, grundsätzlich am Markt haben. Alles das, was wir bisher aufgebaut haben, haben wir im Wesentlichen durch Kaltakquise erreicht. Das heißt, wirklich zum Hörer greifen und Kunden anrufen und von unserer Lösung überzeugen. Und tatsächlich haben wir da grundsätzlich, also wenn wir mit den richtigen Gesprächspartner ins Gespräch kommen, gute Erfahrungen gemacht, dass dort dieser Mehrwert auch schnell gesehen und verstanden wird. Und die Herausforderung ist, wir haben bisher unser Unternehmen komplett gebootstrapped, das heißt aus dem Cashflow heraus finanziert aufgebaut, haben es so jetzt auf stolze 25 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2022 gebracht und haben uns jetzt aber entschieden, den nächsten Schritt gehen zu wollen und nochmal Wachstumskapital einzusammeln, um so dann jetzt vom organisatorischen in den investitionsgehebelten Wachstumsmodus zu schalten.
Mhm. Über die Finanzierungsrunde sprechen wir auch gleich noch, aber ich habe mich gefragt, also ihr habt 1,8 Millionen eingesammelt bei 25 Millionen Euro, das ist dann Außenumsatz, ne, erstmal, oder?
Richtig, genau, korrekt.
So. Mhm. Und wie viel, also ihr müsst jetzt natürlich keine Details oder zu tiefgehende Details verraten, aber ab wann ist sowas dann profitabel für euch? Weil 25 Millionen klingt ja jetzt erstmal so, als könnte man damit eigentlich so ein Team, du hast mir im Vorfeld gesagt, ihr seid glaube ich so 12 Leute, glaube ich, hast du gesagt, ne? Als könnte man die sogar damit finanzieren oder ist das noch nicht machbar?
Doch, also Stand jetzt sind wir ein grundsätzlich profitables Unternehmen. Also im Gegensatz zu vielen anderen Startups schreiben wir keine roten Zahlen. Das heißt, das ist genau das, was ich gerade sagte. Wir haben es geschafft, uns dort quasi komplett ohne jegliche Verbindlichkeit aus dem Cashflow heraus zu finanzieren. Wie funktioniert das Ganze? Wir nehmen uns eine kleine Handelsmarge aus diesem Geschäft heraus, also verdienen quasi an jeder Transaktion etwas Geld, haben dort aber den klaren Fokus, dass diese deutlich unter Marktniveau liegt und wir so eben eher aufgrund der Tatsache, dass wir digitalisieren und dadurch Masse schaffen, entsprechend Geld verdienen.
Und Thielemann kennt man, wenn man in der Logistikbranche unterwegs ist, ne? Das ist schon, die Thielemann Group ist schon eine größere Adresse eigentlich, ne?
Absolut, richtig, genau. Deswegen freut es uns umso mehr, dass das geklappt hat, die Thielemann Group dort ja als Investor und Partner zu gewinnen. Insbesondere auch deswegen, weil der Kontakt auch aus unserem Netzwerk kam und nicht irgendwie über eine klassische Finanzierungsrunde.
Mhm. Man versucht ja eigentlich immer so Strategen möglichst rauszuhalten aus den frühen Runden, weil diese möglicherweise ja auch dann mitsprechen möchten, das Unternehmen vielleicht ein bisschen in Richtung lenken, die eher ihren eigenen Interessen folgt und dann vielleicht auch, sag mal, für andere Strategen manchmal hinterher so einen Exit-Kanal verbaut. Wie ist da euer Deal hier? Weil das ist ja wahrscheinlich, also habt ihr euch wahrscheinlich auch abgesichert, ne?
Genau, also es ist nicht der klassische Corporate Invest Weg, den wir jetzt hier gewählt haben, sondern wir gewinnen damit, glaube ich, einen Partner, der auch in bereits anderen Startup-Beteiligungen beweist, dass er diesen Weitblick hat und dort diesen Einfluss halt mit dem richtigen Level wählt. Und deswegen freuen wir uns darauf, da tatsächlich auch die Benefits mitzunehmen, denn mit dem Christian Flick und dem Navid Thielemann haben wir, glaube ich, da wirklich starke Branchenexperten gewonnen, die uns wirklich auch im operativen Geschäft jetzt helfen können, also konkret vor allen Dingen im Ausbau und im Wachstumskurs jetzt.
Wahrscheinlich auch bei der Internationalisierung, ne? Oder wie ist das bei euch gerade? Also ich hatte zumindest gesehen, dass die Thielemann Group ja relativ international aufgestellt ist.
Ja, also unser Kernmarkt auf der Kundenseite ist definitiv Deutschland heute. Ich würde sagen, 95-98% unserer Kunden kommen aus Deutschland. Mhm. Darüber hinaus dann der andere deutschsprachige Bereich, also Österreich beispielsweise auch noch ein durchaus interessantes Land von Kunden für uns heute. Aber das ist natürlich der Fantasie eigentlich grundsätzlich keine Grenze gesetzt. Auf der Herstellerseite sind wir schon deutlich internationaler unterwegs. Genau. Von dem Hintergrund ist das mit Sicherheit auch ein Thema. Andersrum ist es gerade so, dass auch der Markt in Deutschland noch so gigantisch groß ist, dass man das auch nicht unbedingt machen müsste, um unsere Wachstumsziele zu erreichen.
Mhm. Da sind wahrscheinlich die Ziele nicht ambitioniert genug, ne?
Ach, finde ich schon. Wir wollen jetzt quasi bis 2026 unseren Umsatz vervierfachen, das heißt die 100 Millionen schaffen, und das halte ich schon für ambitioniert.
Ja, der Pressmann hat sogar 2025 gelesen, nicht, dass er jetzt intern hier schon anfängt zu schummeln und die Ziele aufweicht, ne? Das fand ich cool, ich habe das gelesen, fand das, also vervierfachen ist schon mal eine Hausnummer, das schafft nicht jedes Unternehmen. Ja,
ja. Nee, also 2026 soll das Ergebnis dann dort stehen, von daher passt das, dass 2025 im Wesentlichen die Arbeit gemacht sein muss.
Nee. Ach du, das ist ja, wie gesagt, das war jetzt eher nur Spaß, ne? Aber sag mal ganz kurz, also der deutsche Markt und Österreich, sagst du, sind wichtig für euch. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, das Ganze ist ja mehr oder weniger eine Plattform, hat so einen Marktplatzcharakter, und das müsste man doch eigentlich relativ leicht auch in so eine Automatisierung hinbekommen, oder? Wie manuell sind die Prozesse noch und wie ländergebunden dadurch auch?
Also die Prozesse sind grundsätzlich automatisiert, also da müssen wir sehr wenig noch tun. Der Punkt ist, dass wir jeden Kunden gerne an die Hand nehmen und auf unsere Plattform bringen und so dafür sorgen, dass diese auch anständig verstanden und genutzt wird. Und das ist eben so ein Onboarding-Prozess, der dort mit einhergeht und dort vielleicht dann auch im Moment noch den Flaschenhals darstellt.
Mhm. Und diese Kunden, habt ihr da, also ihr macht das jetzt schon länger, habt ihr da schon Erfahrungen, wie lange bleiben so Kunden? Also das fühlt sich eigentlich so an, wenn ihr da auch einen höheren oder einen größeren Onboarding-Prozess habt, dass die Kunden vielleicht auch länger dabei bleiben dann bei euch, ne? Wahrscheinlich so Lock-in-Effekte haben, oder ist das noch eine unbekannte Größe für euch?
Es ist total durchwachsen. Also so einen langen Onboarding-Prozess haben wir nicht. Also wir haben teilweise auch Kunden dabei, die noch am selben Tag, an dem sie anfangen mit uns zu arbeiten, dann auch schon den ersten Auftrag über unsere Plattform abschließen. Das heißt, der kann auch durchaus kürzer sein, dieser Onboarding-Prozess. Aber auch dort sehen wir alles, vom Einmalnutzer bis hin zu mittlerweile Kunden, die seit Tag 1 dabei sind und für die Plattform nicht mehr wegzudenken ist.
Und jetzt habt ihr jeden Tag mit diesen Paletten zu tun. Gibt es denn irgendwie bei euch irgendwie so einen Blick darauf, dass man sagt, es gibt vielleicht auch noch was Besseres als Paletten? Also gibt es da irgendwie so einen Disruptionsansatz für Paletten, oder ist Paletten einfach, ich weiß nicht, sind die so etabliert und so genormt, dass sie einfach nicht mehr wegzudenken sind?
Ja, ich würde definitiv das Zweite sagen. Die sind definitiv das Rückgrat der Logistik. Ohne diese funktioniert das ganze System definitiv nicht. Ich glaube, die Kunst liegt eher darin, den Kreislauf und die Wiederverwendung dieser Medien halt weiter zu optimieren, wo wir mit unserem Ansatz eben dafür zu sorgen, dass wir beispielsweise auch nicht nur mit neuen, sondern halt auch mit gebrauchten und auch defekten Paletten handeln und diese dann auf diesem Wege reparieren und wieder in den Umlauf bringen, dann halt auch einen Beitrag dazu leisten.
Ist das, wusste ich gar nicht, das klingt ja bei den Preisen, die so Paletten haben, irgendwie, kannst du vielleicht noch was zu sagen, wie aufwendig ist dieser Reparaturprozess und ab wann lohnt er sich denn eigentlich? Ja, weil, oder wann lohnt er sich nicht mehr? So muss man wahrscheinlich fragen. Ne? Wahrscheinlich sind ja manche Paletten noch einfach zerstört oder quasi nicht mehr nutzbar. Oder vielleicht gibt es auch so eine typische Lebensdauer. Also vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen?
Ja, es kommt natürlich komplett auf die Nutzung der Palette an. Es gibt Paletten, die viele Umdrehungen quasi schaffen und andere eben nicht. Grundsätzlich werden aber schon Bretter wieder instand gesetzt, die gebrochen sind, Nägel erneuert, Klötze ausgetauscht und Ähnliches, jetzt konkret im Holzpalettenumfeld. Das ist gang und gäbe und passiert. Und da wird glücklicherweise heute schon nicht mehr so viel weggeschmissen, aber ich glaube, da ist auch noch viel Luft nach oben.
Ja, gibt ja auch viele, ich weiß nicht, Junggesellenbuden, wo man dann irgendwie Betten draus baut und sowas. Ne? Ist ja auch nochmal, die haben ja so eine schöne Zweitverwertung noch irgendwie, die man vielleicht dann zumindest, dass man sie nicht wegschmeißen muss, meine ich nur. Ne?
Genau, richtig.
Ja. Dann trotzdem jetzt noch nach vorne, also Vervielfachung vom Umsatz. Ich finde, das klingt super spannend. Du hast gesagt, ihr baut euer Team auf, ne? Ihr wollt euch verdoppeln dieses Jahr. Muss quasi das Team immer mitwachsen mit den Umsatzambitionen? Das heißt, muss es viermal so groß werden? Oder wie hat man sich so eure nächste, dieses Zukunftswachstum im Team vorzustellen?
Nee, also da sind die Skaleneffekte doch schon deutlich besser, als dass wir unser Team definitiv nicht quasi auch vervierfachen müssen, um dort hinzukommen. Mhm. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich die Herausforderung, dass wenn wir jetzt neue Mitarbeiter aufnehmen, dass die auch eine entsprechende Lernkurve erstmal nehmen müssen, um denn dann angestrebten Effekt dann auch zu erreichen. Mhm. Und demzufolge wird es in diesem Jahr ja stark ums Recruiting gehen und diese Mitarbeiter zu finden. Und dann die Effekte, die daraus resultieren, werden sich dann über die nächsten Jahre einstellen. Und grundsätzlich planen wir halt eben auch nicht nur über Mitarbeiterwachstum das Ganze zu realisieren und über Kaltakquise, was ich eben sagte, mhm. sondern eben halt auch das Thema Marketing und Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit deutlich mehr in den Fokus zu stellen, als dass wir es bis jetzt getan haben. Demzufolge heute mit Sicherheit ein schöner Anlass, um das auch oder dem auch gerecht zu werden. Und sind sehr gespannt darauf, auch zu lernen, was das Thema Marketing im Allgemeinen, also öffentliche Wahrnehmung, für uns da noch erreichen kann, um eben dort auch den Wachstumskurs zu unterstützen.
Ab welcher Größenordnung sind Kunden für euch interessant? Also falls jetzt jemand zuhört, der irgendwie, ich weiß nicht, ich kenne jetzt so die Größenordnung nicht, ab wann man überhaupt anfängt mit Paletten, mit eigenen Paletten und so weiter zu arbeiten, aber ab wann ist das interessant?
Ja, also wir sagen grundsätzlich, sollte es erstmal so sein, dass man schon in der Lage ist, einen oder mindestens einen halben LKW voll Paletten denn dann beziehen zu wollen. Also wenn es heißt, ich brauche halt 20 Stück, dann sind wir dort nicht derjenige, der dann bestmöglich helfen kann. Mhm. Und dann haben wir Kunden, die einmal im halben Jahr einen LKW bestellen, und wir haben andere große Kunden, die auch in der Woche 5 bis 10 LKWs beziehen. Oh. Demzufolge ist da eigentlich keine Grenze gesetzt.
Und so mal nur zum Verständnis, so ein LKW 1000 Paletten oder wie viel gehen da rein?
Ungefähr jetzt bei Europaletten ungefähr 660 Stück. Spricht man von der Stapelhöhe. In der Regel werden so 20 Stück übereinander gestapelt. Dann haben wir meistens 33 Stellplätze, sodass man summa summarum auf 660 kommt. Hängt aber auch immer ein bisschen von der Größe des LKWs ab, von der Stapelhöhe und auch von der Stapelart.
Und dann 30 Euro, hast du vorhin gesagt, in den Spitzenzeiten pro Palette, ja?
Da sind wir mal gewesen, ja, genau,
jetzt,
richtig.
Jetzt eher 10, 12, ne? Was war es vorhin?
Richtig, genau. Ja. So in dem Umfeld bewegen wir uns mittlerweile wieder, je nachdem auch, welche Qualität da jetzt hintersteht, also ob es eine neue ist oder auch eine gebrauchte.
Ah, spannend. Also das sind durchaus Volumen, die man da, ne? Also kann ich schon mir vorstellen, wie auf die 25 Millionen Euro Umsatz kommt. Nee, also sehr, sehr, sehr cool, ja. Dann also vielleicht nochmal nach vorne raus, Herausforderungen. Also gibt es da welche jetzt Teamaufbau? Da geht es immer darum, die richtigen Leute zu finden. Kannst du nochmal genau sagen, wen ihr da sucht? Vielleicht eure Teamkultur nochmal ein bisschen. Wie gesagt, ich hatte ja gedacht, ihr seid ein Lagerunternehmen, aber das seid ihr gar nicht. Ja, kannst du vielleicht nochmal was dazu erzählen und vielleicht auch, was es an anderen so Dingen gibt, die vielleicht hier und da bei dir mal so für nachdenkliche Momente sorgen?
Ja. Vielleicht zur ersten Frage, das Team angeht, das ist mit Sicherheit eine der größeren Herausforderungen, hatte ich ja eben schon mal gesagt, das jetzt angestrebte Organisationswachstum, also Stichwort Recruiting, auch hinzubringen und die richtigen Leute für uns zu finden. Wer sind die richtigen Leute? Wir suchen konkret vermehrt im Umfeld Vertrieb, das heißt unser Produkt, unsere Plattform Kunden schmackhaft zu machen. Und da suchen wir natürlich kommunikationsstarke Kollegen, die sich das zutrauen, das dann auch in die Welt zu tragen. Und ich glaube, ja, von der Kultur her sind wir ein junges, hungriges Team, das alle große, große Lust haben, diese gemeinsame Reise Parkurion hier weiter in die Zukunft zu tragen und unsere Ziele zu erreichen. Und das eben halt auch mit Spaß, das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Und dazu muss man auch wissen, wo ihr sitzt, oder ist das eigentlich egal? Sucht ihr auch Remote-Mitarbeiter? Nee.
Doch, wir sind Wir sitzen in dem beschaulichen Regen. Das ist ein kleiner Ort zwischen Münster und dem Ruhrgebiet. Und das ist natürlich was anderes, als jetzt beispielsweise in Berlin zu sitzen. Demzufolge sind wir dort durchaus so unterwegs, dass wir remote, also mobiles Arbeiten unterstützen. Da haben wir auch einige Mitarbeiter heute schon, die das so tun. Beispielsweise eine Kollegin, die aus Chemnitz heraus arbeitet. Aber wir bemühen uns auch immer sehr darum, den sozialen Kontakt dort trotzdem zu erhalten, sodass auch diese Mitarbeiter quasi beispielsweise dann einmal im Monat zu uns kommen und wir vor Ort arbeiten und dann diese Anlässe auch nutzen, um mal was Gemeinsames zu unternehmen.
Cool. Also das klingt nach einer schönen Reise, finde ich, die ihr hinter euch habt, aber auch vor euch habt. Ja, bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Den Markt, finde ich. Sag doch noch mal ganz kurz was zum Wettbewerber. Wie stark umworben ist dieser Markt eigentlich gerade? Seid ihr da relativ allein auf weiter Flur oder gibt es da zahlreiche, die mit ähnlichen Produkten gerade am Markt sind?
Also konkret einen Konkurrent, der exakt das Gleiche tut, wie wir es tun, ist mir Stand heute nicht bekannt. Mhm. Es gibt wohl ein ähnliches Produkt in den USA, die das versuchen aufzubauen, allerdings glaube ich auch noch nicht so weit sind wie wir. Aha. Und ansonsten ist der eigentliche Konkurrent natürlich die oftmals etablierte, über Jahre etablierte Beziehung zu dem Lieferanten von solchen Produkten um die Ecke bei den Unternehmen und dort dann eben ins Unternehmen zu tragen, welche Mehrwerte denn durch unsere Lösung da entstehen können.
Cool. Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, ich finde es wirklich spannend, was ihr macht. Klingt so, als habt ihr da euren Weg gefunden. Steht da eine Finanzierungsrunde nochmal an auf dem Weg bis 2026?
Also Stand heute, um jetzt dieses Ziel oder diese Ziele zu erreichen, nein. Mhm. Da haben wir eigentlich das nötige Kapital eingesammelt, um dem gerecht werden zu können. Aber natürlich, you never know, wenn wir natürlich merken, dass dieser Kurs grundsätzlich funktioniert, warum sollten wir dann an der Stelle die Handbremse anziehen und nicht den Weg nochmal gehen? Das müssen wir jetzt halt so ein bisschen abwarten, aber Stand jetzt ist es nicht geplant.
Ja, es gibt ja auch so ein paar VCs, die auf Logistikthemen spezialisiert sind. Ne? Hier so, ich glaube, wie heißen sie? Fiege, glaube ich, oder Fliege? Doch, ich glaube, Fiege.
Ja, Flock Ventures, glaube ich, ne?
Ja, Fiege. Genau, ne? Ja, solche, das macht ja wahrscheinlich Sinn, sich mit solchen mal zumindest mal zu unterhalten und dann, wenn es passt, who knows, ne?
Genau, ja. Richtig.
Cool. Dominik, du dann ganz lieben Dank, dass du da warst. Glückwunsch nochmal zu der Runde, zu der Entwicklung. Und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Ich sage jetzt nicht bis zur nächsten Runde, weil vielleicht dann sprechen wir uns nie wieder. Aber wenn es spannende Momente gibt bei euch, sag gerne Bescheid, ja?
Hört sich gut an. Ja, lieben Dank, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht. Und dann sage ich nicht tschüss, sondern bis bald.
Bis bald dann, ne? Genau. Ciao.
Ciao.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Ja, spannendes Gespräch, oder? Das war Dominik Läufgen, der Co-CEO und Co-Founder von Parkurion. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich finde es immer cool, wenn Unternehmen selbst entscheiden können, wann sie Geld einsammeln und wie viel Geld sie einsammeln wollen und vor allem von wem. Das ist eine Luxussituation, die hat nicht jeder. Und ich finde, Dominik hat das gerade richtig cool erklärt. Das heißt, sie haben sich den richtigen Markt zur richtigen Zeit ausgesucht und stehen ja jetzt offensichtlich relativ konkurrenzlos da. Und dementsprechend Hut ab vor dieser Entwicklung. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Wir haben uns schon verabredet, wenn es große Neuigkeiten gibt, dann machen wir ein Follow-up. Ich fand es auf jeden Fall super spannend. Wenn es euch auch so geht, bitte weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns zum einen immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Und zum anderen kennt ihr vielleicht jemanden, der genau diese Folge mal hören sollte, weil er oder sie vielleicht im Logistikmarkt unterwegs sind, im E-Commerce-Markt oder ja, irgendwas mit Verpackung zu tun haben oder immer wieder davon sprechen, dass sie Europaletten brauchen, dann einfach mal diese Folge weiterempfehlen oder auf die Parkurion-Webseite verweisen. Ja, das war's von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher oder bis morgen. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.